Ich lese aus dem Johannesevangelium und das ist zugleich der Predigttext. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.
Liebe Greifbargemeinde, heute muss ich euch mal mein Leid klagen, ehrlich. Und zwar konkret mein Leid mit Sportübertragungen. Egal ob Fußball oder Biathlon, wo mit ungefähr 90% meiner Interessen an Sportübertragungen schon abgedeckt werden. Es passiert hier und es passiert dort. Immer dasselbe. Also immer dasselbe. Mitten in einem spannenden Spiel, vor einem Eckstoß oder kurz bevor Laura Dahlmeier zum 4. Schießen einläuft, passiert es. Die Kamera schwenkt plötzlich vom eigentlichen Geschehen weg und zeigt Zuschauer. Und es passiert nicht mal so eben ganz kurz für einen Moment, sondern richtig lang. Zuschauer. Egal, was sportlich gerade passiert. Der Kameramann ist mit den Zuschauern beschäftigt, oft mit übrigens hübschen jungen Zuschauerinnen oder aber auch, was mindestens so tragisch ist, mit skurrilen Fans in seltsamen Verkleidungen, die, sobald sie merken, dass sie im Fernsehen sind, wie wild winken und rufen. Leute kann man da sehen, unglaublich. Beim Biathlon übrigens noch mehr als beim Fußball. Das treibt mich zum Wahnsinn. Ich schreie den Fernseher an, was aber erfahrungsgemäß auch nicht furchtbar hilft. Ich will doch nur ein Spiel sehen oder mit Laura zittern. So, das musste mal gesagt werden. Denn in dem Bibelwort, das mir für heute, warum auch immer, als Grundlage dieser Predigt gegeben wurde, passiert etwas Ähnliches. Eigentlich sind wir alle auf Weihnachten gestimmt. Das Spiel wird in Bethlehem gespielt. Die wichtigsten Mitspieler sind Maria, Josef, ein paar derbe Hirten, der fiese Herodes und ein paar esoterische Sterngucker. Punkt. Naja, vielleicht Jesus noch. Gut. Aber die Kamera übersetzt, irgendwelche Kommissionen in der Kirche, die Bibelworte für Gottesdienste aussuchen, diese Kamera schwenkt weg vom Spielfeld, wo doch alles Entscheidende kurz bevorsteht, es ist immerhin der 23. Dezember, schwenkt weg vom Spielfeld und zeigt diesen komischen Kauz, Johannes den Täufer. Und ich will den gar nicht sehen. Was hat der in der Weihnachtsgeschichte verloren? Der steht ja nicht mal in der Nähe der Krippe. Wieso werden wir also einen Tag vor Heiligabend vom Wesentlichen abgelenkt? Ich verstehe es nicht. Na gut, wenn es denn sein muss, gucken wir hin. Johannes der Täufer. Wie gesagt, auf den ersten Blick habe ich gar nicht viel Lust auf ihn. Und das hängt so ziemlich mit allem zusammen, was wir über ihn wissen. Johannes der Täufer. Ein noch junger Mann, der sich lange nicht mehr Bart und Haare geschnitten hat, geschweige denn gewaschen hat. Er roch vermutlich etwas streng, in seinem derben Umhang aus Tierhaaren. Meist fastet er. Sein Atem dürfte entsprechend säuerlich gerochen haben. Seine Haut hing lose über den Knochen. Wenn er sich etwas zwischen die Zähne steckte, dann große Insekten, deren Chininpanzer er geräuschvoll zerbeißt. Dann zermalmt er das Krabbeltier zwischen den Kiefern und schluckt den Insektenbrei runter. Seine klebrigen Hände wühlen danach in wilden Bienenwaben herum und werden abgeleckt, bevor der junge Wilde sich danach um die Stiche kümmert, die ihm der Honigdiebstahl eintrug. Dazu ist sein Verhalten grob, provozierend, laut und sehr direkt. Er ruft zur Umkehr zu Gott und er rätselt von einem, der nach ihm käme und so weiter. Seine Zuhörer vergleicht er gerne mit, sagen wir, Kanalratten, Schlangenbrut und Otterngezücht. Was also hat dieser Typ in der Weihnachtsgeschichte verloren? Warum, um Himmels Willen, schwenkt die Kamera zu ihm und bleibt bei ihm? Die Antwort ist einfach, aber weitreichend. Der Johannes, der gehört hierher, weil er uns zeigt, wie wir an Weihnachten zu einer gesunden, menschlichen, starken Selbsteinschätzung finden. Weniger geschwollen ausgedrückt, der Johannes zeigt, wer er ist, und er leitet uns dazu an, darüber nachzudenken, ob seine Antwort auf diese Frage, wer er ist, nicht auch unsere Antwort sein könnte. Er sagt uns, wer er ist. Und er tut das, indem er dauernd sagt, wer er nicht ist. Ich bin, der ich nicht bin. Das ist seine Formel. Ich bin, der ich nicht bin. Diese etwas kruden Sätze muss ich euch in den nächsten Minuten ein bisschen aufschlüsseln. Wie kommen wir zu einer gesunden, menschlichen Selbsteinschätzung an Weihnachten? Die Antwort des Johannes lautet, indem wir wissen, wer wir nicht sind, um genauso zu wissen, wer wir sind. Und wenn alles gut geht, habt ihr nach den nächsten drei kurzen Abschnitten einen Eindruck davon, was der Johannes hier am Rande der Weihnachtsgeschichte zu suchen hat. Erste Frage, was ist da eigentlich los? Also ein bisschen die Geschichte. Dass das nicht die Weihnachtsgeschichte ist, das sieht man auf den ersten Blick. Johannes ist also dieser junge Prediger und es geht ihm, das ist seine Leidenschaft, um eine tiefe innere Erneuerung seines Volkes. Die Menschen sollen Gott wieder ernst nehmen. Sie sollen in ihrem Leben gründlich aufräumen und sie sollen endlich tun, was Gott ihnen gebietet. Johannes hat dafür eine bestimmte religiöse Handlung, man nennt das auch einen Ritus. Menschen, die von ihm angesprochen wurden und die ihr Leben neu ausrichten wollen, die taucht er im Wasser des Jordan unter. Sie ertränken damit sozusagen das alte Leben und sie kommen für einen ganz neuen Anfang wieder aus den Fluten hervor. Und damit ist der Johannes erstaunlich erfolgreich. Die Menschen strömen in Scharen zu ihm hinaus. Ob sie es immer ernst meinen oder nur das religiöse Spektakel erleben wollen, wer weiß das schon. Er ist jedenfalls erfolgreich, so seltsam seine Erscheinung auch ist. Das strenge, herbe, harte an ihm hindert die Menschen nicht. Und das fällt irgendwann auch der Religionsbehörde auf. Und die machen sich Sorgen, was da wohl außerhalb der gewohnten Ordnung abgeht. Sie setzen einen Untersuchungsausschuss ein, der tagt ein paar Mal, macht sich ein Bild und beschließt dann, einen Außentermin vor Ort wahrzunehmen. Die Kommission reist also in die Wüste bis ans Ufer des Jordan und befragt den Johannes. Und das ist eine ganz unweihnachtliche Szene. Die Kommission will nämlich von Johannes nur eins wissen. Wer bist du? Was bist du für einer? Welchen Anspruch erhebst du? Und was müssen wir von dir wohl noch so alles erwarten? Dabei spielen sie mehrere Möglichkeiten durch. Sie fangen ganz, ganz, ganz oben an. Bist du etwa, oder behauptest du zu sein, der Messias, der Verheißene, der sehnsüchtig erwartete, Nicht, dass sie das glauben, aber sie wollen wissen, ob er das für sich in Anspruch nimmt. Bist du also der versprochene Erlöser? Nein, sagt Johannes. Okay, dann ein bisschen bescheidener, aber nur ein bisschen, mittlere Höhe. Man erwartete damals, dass vor dem Messias einer der ganz Großen aus der Geschichte Israels noch einmal erscheinen würde, der Prophet Elia. Um den Tod dieses Elia rankten sich viele geheimnisvolle Geschichten und eine davon sagt, er sei gar nicht gestorben. Er sei direkt von Gott in die Ewigkeit gebeamt worden. Und kurz vor dem Messias, ganz kurz vor dem Messias, würde er wieder erscheinen und Frieden stiften. Also Johannes, bist du Elia 2.0? Nö, sagt Johannes, bin ich nicht. Kommission atmet durch. Jetzt kommen sie in Regionen, die nicht mehr ganz so brandgefährlich sind. Untere Schubladen. Ein Prophet könnte Johannes doch sein. Mehrere Jahrhunderte hatte es keine Propheten mehr gegeben. Vielleicht meint er, er sei ein Prophet. Im 5. Buch Mose wird sogar vorhergesagt, ein Prophet wie Mose sollte wieder erscheinen. Nur mal raus mit der Sprache, Johannes. Bist du der Prophet? Antwort kann man sich jetzt fast denken. Gute Geschichten spielen sie es immer dreimal durch. Nein, sagt Johannes, bin ich nicht. Und jetzt sind sie ratlos. Hier passiert Ungewöhnliches. Johannes sagt, wer er ist, indem er sagt, wer er nicht ist. Er ist nicht der Messias, er ist nicht der Elia, er ist nicht ein Prophet wie Mose. Das alles ist er nicht. Und das ist tiefer und weiter, als wir vielleicht auf den ersten Blick denken. Wer bist du? Ich bin einer, der vieles nicht ist. Ich bin einer, der das alles nicht ist, nicht sein darf, nicht sein kann und auch nicht sein muss. In der kürzesten Fassung, ich, Johannes, bin nicht der Messias. Wir könnten heute sagen, ich bin nicht Jesus. Ich bin nicht Jesus. Kann es nicht sein, darf es nicht sein, muss es nicht sein. Und das hat einen tiefen Grund. Ich gehe nur voran. Hinter mir kommt einer, der ist so groß, so mächtig, so herrlich. Ich bin ein ganz kleines Licht. Er ist das große Licht, das die Nacht erhellt. Ich bin so klein, dass ich nicht einmal den geringsten Sklavendienst tun dürfte. Ich dürfte dem, der kommt, nicht einmal die Riemen seiner Sandalen lösen. Ich verneige mich in tiefer Ehrfurcht vor dem, der kommt. Aber kannst du, fragen sie, denn gar nichts Positives über dich sagen? Doch, sagt er, ich bin etwas. Ich bin eine Stimme. Ich gebe laut. Ich stelle mich zur Verfügung als Medium, als Sprachrohr, als Lautsprecher. Ich bin eine Stimme. Ich gehe vor dem, der kommt. Ich rufe, bereitet den Weg dem, der kommt. Das ist Johannes. Also nach der skurrilen Erscheinung mit Insekten und so, ein zutiefst demütiger Mensch. Er weiß, was er ist, indem er sagt, was er nicht ist, und so findet er seinen Platz und seine Bestimmung, eine Stimme, ein Rufer. Das hätten wir also schon mal. Jetzt gehen wir weiter. Zweite Frage. Warum müssen wir uns das kurz vor Weihnachten so ausführlich anhören? Als ich mich also damit abgefunden hatte, dass die Kamera vom eigentlichen Spiel wegschwenkt und unseren Blick auf Johannes lenkt, da fing ich an nachzudenken. Könnte es sein, dass das ein Weg ist zu einem gesunden, menschlichen, starken Selbstbewusstsein? Ich bin, wer ich bin, weil ich weiß, wer ich nicht sein kann, wer ich nicht sein darf und Gott sei Dank auch nicht sein muss. Dann wäre die erste Botschaft des Johannes und die erste Botschaft kurz vor Weihnachten, du bist nicht Jesus. Du musst es auch gar nicht sein. Du bist nicht der Messias, der Retter, der Erlöser, du kannst das nicht und du musst das nicht. Nun denkt ihr vielleicht in diesem Moment, was erzählt er da eigentlich da vorne? Also ich meine, wer von uns ist schon mal ernsthaft auf die Idee gekommen, er sei Jesus? Ihr sagt vielleicht, das habe ich nie behauptet, dass ich Jesus wäre. Ich habe auch gar kein Interesse daran, Jesus zu sein. Da frage ich gleich nochmal ein bisschen zurück. Bist du dir da so sicher? Damit wir uns richtig verstehen. Ich gehe davon aus, dass alle hier im Raum psychisch ganz gesund sind und keiner einen heftigen Jesus-Komplex hat, sich also tatsächlich für Jesus, für den Messias oder etwas Ähnliches hält. Es gibt ja so etwas tatsächlich wie das sogenannte Jerusalem-Syndrom. Etwa 100 Menschen pro Jahr halten sich nach einem Besuch der heiligen Stadt selbst für Jesus. Also das meine ich jetzt nicht. Ich meine etwas, das auch seelisch gesunde Menschen ereilt. So etwas wie sich selbst zu wichtig nehmen, sich selbst überfordern, sich selbst für den letzten Zuständigen auf Erden halten, sich selbst in den Mittelpunkt spielen, sich selbst zum Mittelpunkt des eigenen kleinen Universums machen. Johannes sagt von sich, ich bin nicht Jesus. Und er sagt uns, ihr seid es auch nicht. Das kann bei uns nun auf zweierlei Weise ankommen. Als große Kränkung oder als große Entlastung. Wahlweise werden wir, wenn wir das noch ein bisschen durchdacht haben, entweder mit dem Fuß aufstapfen oder tief durchatmen. Ich bin nicht Jesus. Ich muss es nicht sein. Ich darf es nicht sein. Das ist die vorweihnachtliche Entscheidung. Will ich meinen Platz im Leben einnehmen und darauf verzichten, Jesus zu sein? Empfinde ich das als Zumutung oder wird mir gerade ein bisschen leichter ums Herz? Vielleicht habt ihr es immer noch nicht ganz, was so die Richtung ist. Es ist nämlich beides. Eine kritische und eine frohe Nachricht. Es ist eine kritische Nachricht. Jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Sie sagt nämlich, es dreht sich nicht alles um uns. Wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Es gibt Wichtigeres als uns und unsere kleinen Interessen. Wer muss das hören? Die Hochbegabten unter uns müssen es hören. Ist das, was ich tue, der Versuch, groß herauszukommen oder dem Reich Gottes zu dienen? Die Mächtigen müssen es hören. Ist mein Umgang mit der Macht Dienst oder habe ich Lust am Herrschen und Kleinmachen der anderen? Ich bin nicht Jesus, nicht einmal Elia oder ein Prophet. Auch das Reich Gottes dreht sich nicht über mich, um mich herum. Und die über den Glauben erst nachdenken, müssen es hören. Ich habe gerade eine Reihe von Taufgesprächen hier in der Gemeinde und da ist das ein Thema. Und ein Thema, das eine ernste Überlegung nach sich zieht. Wer sich Jesus anschließt, macht den Platz in der Mitte frei. Jesus ist der Mittelpunkt, ich bin es nicht. Er sagt, wo es lang geht, er ordnet, was wichtig ist und was nicht. Er übernimmt das Ruder und ich bin nicht länger the captain of my soul. Es ist eine kritische Nachricht. Und es ist eine frohe Nachricht. Ich bin nicht Jesus. Ich bin es nicht für andere. Das heißt, ich muss nicht die Welt retten. Ich darf dem großen Retter ein bisschen zur Hand geben, vielleicht als Stimme, vielleicht als Hand, gerne auch als linke Hand, meinetwegen sogar als linkische Hand, aber mehr auch nicht. Es ist ein satter Unfug, wenn es in manchen frommen Büchern heute heißt, wir als Christen sollen Jesus verkörpern oder selbst ein Evangelium werden. Wir sind nicht Jesus, wir sind nicht das Evangelium und wir sind auch nicht das Reich Gottes. Wir sind es nicht, wir müssen es nicht sein. Stimmen und Vorboten, das reicht. Und dann kann ich auch die Kontrolle abgeben und die Verantwortung aus der Hand legen. Ich rette nicht die Welt. Ich rette nicht die Kirche. Ich rette nicht einmal die Gemeinde. Ich rette nicht einmal meine Familie. Ich bin nicht Jesus, nicht für andere und, jetzt kommen wir zum Herz der Dinge, auch nicht für mich selbst. Ich muss nicht vollkommen sein. Ich darf Fehler machen. Ich darf ein Sünder sein. Ich darf das Unverbesserliche an mir anschauen, ohne zu verzweifeln. Ich muss mich nicht dauernd überfordern. Ich darf schlechte Tage haben. Ich darf müde sein. Ich darf mal die Nase voll haben. Auch nicht für mich selbst bin ich Jesus. Ich darf einsehen, dass selbst meine besten Taten auf dieser Erde nicht nur Jesus enthalten, sondern immer auch eine gute Portion Ego enthalten. Der Martin Luther hat genau vor 500 Jahren in einem großen theologischen Fachgespräch in Heidelberg einen frechen Satz rausgehauen. Er sagt nämlich in einer der Heidelberger Thesen, unsere guten Taten, festhalten und anschnallen, unsere guten Taten sind Todsünden. Da ist nichts, rein gar nichts, das bestehen kann. Wir bleiben ganz auf Jesus angewiesen. Aber Gott sei Dank, Jesus ist ja geboren und keine Todsünde kann noch tödlich sein. Wir sind nicht Jesus, weil Jesus für uns Jesus ist, der Retter und Helfer. Wir sind nicht Jesus, weil Jesus für uns Jesus ist. Unsere milde Form von Jesus-Komplex kann das alles nicht. Mit der milden Form von Jesus-Komplex müssten wir die Welt retten oder doch mindestens greifbar. Da müssten wir selbst völlig heil und heilig werden. Und da überfordern wir uns andauernd. Da überschreiten wir unsere Grenzen. Und genau davor will uns der schräge Vogel vom Jordanufer bewahren. Stimmt doch mit ein, ruft er. Jesus ist der Retter. Ich bin es nicht. Ich bin nicht Jesus. Amen. Amen. Kränkt dich das? Vielleicht ein bisschen. Oder sagst du, wie gut, dann muss ich nicht mehr die ganze Welt auf dem Rücken tragen, die kleine und die große nicht. Ich kann es auch etwas weniger fromm sagen. Von Johannes lernen wir zu leben und zu wirken mit menschlichem Maß. Nicht mehr und nicht weniger. Und daraus erwächst ein gesundes, menschliches, starkes Selbstbewusstsein. Der Johannes war ja alles andere als ein ängstlicher oder schwächlicher Typ. Er strahlte eine eigentümliche Stärke aus, die Stärke eines Menschen, der seinen Platz gefunden hat. Nicht in der Mitte des Universums, nicht als Jesus, aber bei Jesus, unter Jesus, in demütiger Anbetung von Jesus, im beharrlichen Vertrauen auf Jesus, im Dienst für Jesus, als Vorausläufer und Stimme. Er hat seinen Platz im Leben gefunden. Und darum kurz, dritte Frage, gehört also der Johannes doch in die Weihnachtsgeschichte? Unbedingt. Indem er uns sagt, was er nicht ist und was wir nicht sind, richtet er unseren Blick neu aus. Schaut doch noch einmal genau hin, wer da in der Krippe liegt. Schaut hin. Also zwei weihnachtliche Blicke zum Schluss. Der eine, unterschätzt mir dieses Baby nicht. Macht es mir bloß nicht zum holden Knaben im lockigen Haar. Denn da liegt der Retter, da liegt der Herr. Und wir sind es nicht wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Hier gilt nur eines, knien und anbeten. Knien und anbeten. Größeres gibt es auf der Erde nicht. Gott in einem Baby, Gott bei uns. Aber bitte, immer noch Gott. Und das andere, der andere weihnachtliche Blick, eure Entthronung als schlechte Jesus-Kopien, lässt erst recht auf Jesus schauen. Alles, was wir nicht können, alles, was wir nicht sind, ist er. Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, wird Johannes kurz danach sagen. Der Retter von unserer Schuld und Schwäche, der Heilmacher und Friedensbringer, der seine Kirche baut und erhält und erneuert, der mit meiner Halbherzigkeit, meinem milden Jesuskomplex, meinen gemischten Motiven, meiner mangelhaften Liebesfähigkeit fertig wird, will sagen, der mich erträgt und doch etwas mit mir anzufangen weiß, der einen Zugang hat zu den Menschen, die uns so große Sorgen machen und die wir nicht retten können, der Wege auftut, wo wir nur noch Mauern sehen, der den nicht einmal der Tod aufhalten wird, der alles, aber auch wirklich alles wieder gut machen wird. Und wir bis dahin gehen ihm ein bisschen zur Hand. Stimme, Ohr, Hand, Fuß, was auch immer, nach menschlichem Maß. Und damit ist doch jetzt hier tatsächlich das passiert, was im Fernsehen nie passiert. Die Kameraleute im Fernsehen haben nämlich kein Einsehen. Da bleibt es beim zähen Dreh der Kamera ins Publikum. Komische Vögel mit seltsamen Hüten statt Marco Reus oder Laura Dahlmeier. Der Kameramann in unserer Geschichte hat aber unseren Blick ganz behutsam von uns und auch von Johannes zurück zum Kind im Stall gedreht. Gott sei Dank, wir sind nicht Jesus, aber er ist es. Und Gottes Volk ruft. Amen.